Moin Moin Hamburg.
Moin und hallo, hier ist der Podcast von Der Hamburger. Und mein heutiger Gast, der versteht ganz viel von Genuss und davon, Genuss zu vermitteln. Sein Name ist Johannes King. Er hat über 20 Jahre lang den Söllringhof auf Sylt, ein wunderschönes Hotel mit einem 2-Sterne-Restaurant, aufgebaut und geführt. Ende letzten Jahres hat er das Zepter an seinen Nachfolger Jan-Philipp Berner übergeben und man sollte denken, der Mann hat jetzt ganz viel Zeit, aber nichts da. Er steckt voller Projekte, voller Elan. Er kümmert sich um seinen Genussshop in Kaltum auf Sylt, um seinen Online-Shop, aber es geht auch bei ihm um Kaviar, um Ammoniak, um Portwein und. Er hat ganz viele Kooperationen und davon wird er uns erzählen. Genauso wie er auch erzählt, wie er eigentlich zum Kochen gekommen ist, was seinen Geschmacks- und Genusssinn geprägt hat und dass er eigentlich mal Glasbläser werden wollte und nur weg von zu Hause. Aber das gleich direkt von ihm selber. Und ganz wichtig, er hat ein Kochbuch veröffentlicht, King kocht, eine Sammlung seiner besten und liebsten Gerichte. Aber bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu uns. Der Hamburger, der macht nämlich nicht nur Podcast. Nein, natürlich nicht. Seit 2008 ist er das großformatige Coffee Table Magazin aus der Hansestadt. Seinen Verlagssitz hat der Hamburger im Stella Haus am Rödingsmarkt. Mittendrin, nur ein Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt, mit Blick auf U3, Elbphilharmonie und den Hafen. Mit großer Leidenschaft porträtiert der Hamburger Menschen, über die man gerne mehr erfahren würde, die Hamburg ein Gesicht geben. Immer nachweisbar, Ecken, Kanten und ganz viel Persönlichkeit. Mein Name ist Boris Rogosch und ich habe das große Vergnügen, Ihnen einige dieser Persönlichkeiten in diesem Podcast vorstellen zu dürfen. Und da ich auch als Foodtalker bekannt bin, liegt der Schwerpunkt bei mir natürlich ein wenig in Richtung der Kulinarik. So, aber nun mal los. Nicht lang schnacken. Viel Spaß mit Johannes King, präsentiert von Der Große Restaurant und Hotelgast. Herzlich willkommen, Johannes King. Schön, dass du da bist.
Ja.
Endlich haben wir es geschafft.
Ja, vielen, vielen Dank. Ihr habt mal wieder Landgang.
Ja.
Ne? Auch nicht schlecht.
Wollte gerade sagen, du hast dich mal wieder von der Insel entfernt. Darfst du das denn eigentlich? Ne?
Ja, ich darf das immer mehr und nach Corona-Zeiten natürlich auch wirklich wieder sehr gerne. Und ich habe einige Dinge zurückgestellt und jetzt geht es in Billerbund weiter.
Du hast ja auch ein bisschen mehr Zeit jetzt. Oder stimmt das gar nicht? Ist dein Kalender schon wieder so voll? Sagen wir mal so, es hat ein neuer Abschnitt angefangen, den du ja genau. Wohl vorbereitet hast. Da kommen wir sicherlich gleich mal drauf.
Ja.
Und dann kommt er gleich raus, neuer Zeitabschnitt und haut gleich mal ein Buch raus. Und es liest sich dann so, der King kocht. Ich meine, der da steht nicht der King, ja, King kocht. Auch das noch. Also es passiert ganz viel. Und ja, erstmal waren wir aber bei dem Thema, du bist viel unterwegs gerade.
Ja. Also es ist schon so, dass ich natürlich die Zeit auch nutze, die ein bisschen mehr vorhanden ist, muss man fairerweise natürlich auch sagen, um Dinge abzuarbeiten. Ich habe viele Kooperationen mit Kaviarhaus Brunier, mit Hering Berlin, mit Robbe und Berken. Aber ich bin auch mit Armagnac und Portwein verheiratet. Und das sind alles Themen, die intensiv bearbeitet werden müssen. Und dem werde ich mich jetzt dann auch hingeben und die Dinge ein bisschen vertiefen. Deswegen war ich auch ganz aktuell gerade in Bordeaux unterwegs, also weniger in Bordeaux selber. Aber Brunier ist da in der Nähe, die produzieren da. Da bin ich schon ganz, ganz lange Partner. Und ich finde auch wichtig, dass man immer an die Basis mal geht. Wie wird das gemacht? Wer macht das? Ja. Welche Leute stecken da dahinter? Glaubwürdigkeit auch, Nachvollziehbarkeit, dann solche Dinge auch. Armagnac-Gebiet ist eine große Leidenschaft, Armagnac eben auch. Und da gibt es einen ganz bestimmten Ort, ein ganz bestimmter Mensch. Wenn man da einmal war, dann saugt man das so richtig auf. Warum ist Armagnac so erdig? Warum ist Armagnac eigentlich so... Ja, die einen sagen, das ist beinahe ein Bauernschnaps, die anderen sagen, nee, der braucht einfach Zeit und die Wahrheit liegt dazwischen. Das ist ein grundehrliches Produkt. Und wer diese unprätentiöse Region, diese Landschaft mal erlebt, auch diese unprätentiöse Weinlandschaft da erlebt, der sagt einfach, okay, die brauchen einfach Zeit.
Ey, du hast mich jetzt schon entführt dahin. Ich hab mich da eben schon gesehen.
Das ist meine Hauptaufgabe.
Aber das ist auch deine Gabe, nicht? Ja. Ich glaube, du kannst die Menschen so in Welten mitnehmen. Und wenn du denen auch dann noch den Genuss, die Genusswelt präsentierst und dann erzählst, was drumherum passiert, wo das herkommt, dann nimmst du sie mit.
Ja, ich sage auch, oftmals muss man mal diesen Nimbus von Luxus auch mal wegnehmen und einfach mal aufs Produkt tatsächlich gehen. Und das dann, ich sag mal, nicht überschwellig, sondern einfach auch mal auf den Punkt bringen, gute Erklärungen dazu, gute wirklich Fakten auch dazu schaffen, dass Leute auch den Unterschied merken können, den Unterschied spüren können, riechen, schmecken können. Wie will man denn einen Unterschied feststellen, wenn man es immer nur hört? Man muss es irgendwann auch degustieren. Und das ist meine Aufgabe, dass die Leute auf genussvolle Art und Weise abhängig machen.
Also das heißt, alle, die jetzt den Podcast hören sollen, danach mal zu Johannes King oder zumindest seine Produkte irgendwie genießen. Und die gibt's ja im Online-Shop. Aber auch das später. Ja. Was ich jetzt aber nochmal sagen muss, für die wenigen, die dich nicht kennen.
Ja.
Johannes King hat 23 Jahre den Söhringhof, wie hast du denn angefangen da eigentlich?
Erstmal haben wir ihn abgerissen. Und dann
haben wir abgerissen. Söhringhof auf Sylt,
Aber da ist ein schönes Objekt mitten in den Dünen. Man dürfte heute da niemals mehr bauen. Und das war eine Bauruine, haben wir abgerissen, neu gebaut. Wir, das sind 20 Eigentümer. Und dann ist es neu erstanden. Das war wirklich Basic-Arbeit von Anfang an. Ich habe ja ein Vorlieben auch gehabt, habe ja in Berlin schon mein Unwesen getrieben und habe dieses kulinarische Vorlieben dann mitgenommen nach Sylt. Da musste ich mich dann aber auch erst ein bisschen eingrooven und aus dem Söhringhof ist wirklich ein kleines Juwel geworden. Es liegt an einer fantastischen Lage auf der Düne oben drauf. Es ist ein grandioses Haus mit 15 Zimmern und Suiten, ein Restaurant, was seit 2004 2 Sterne hat und mit 40 Plätzen. Es ist ein Ensemble insgesamt. Söhringhof ist nicht Luxushotel mit Speisesaal. Das ist aber auch nicht Jugendherberge mit High-End-Restaurant. Das ist ein Gesamtes. Und das habe ich in sehr gute Hände übergeben. Jan-Philipp Berner.
Genau, der war ja auch schon hier. Hat ja auch von dir als Chef geschwärmt.
Ja. Wirklich.
Hast gute Arbeit geleistet.
Nein, das ist einfach so. Es muss weitergehen. Jan-Philipp ist jemand, der wird das auch nicht verwalten. Der wird das weiterentwickeln. Und das ist das Schöne daran. Und ich sage auf der anderen Seite, es ist doch schön, wenn man loslassen kann, wenn man es selber bestimmen kann, nicht wenn man muss.
Ja, war das schwer, so für dich dann irgendwann die Entscheidung zu treffen und sagen, du bist ja auch schon so ein bisschen ausgefadet, nicht? Du hast ja schon so ein bisschen Verantwortung immer abgegeben, so hat man zumindest den Eindruck gehabt.
Ja, aber gut gemacht.
Ja, kannst du nicht auf einen Knopfdruck, geht das nicht.
Alles hat so seine Zeiten, ich habe auch meine Zeit gebraucht und jetzt muss ich mal so sagen, ich habe 58 Mitarbeiter abgegeben und 17 Personalwohnungen, das drückt jetzt ein bisschen weniger auf den Schultern, insofern fällt es mir leicht und im Söhringhof werde ich immer verbunden bleiben und Jan-Philipp und ich, wir haben sehr, sehr guten Kontakt, wir werden auch sicherlich Dinge miteinander machen. Das müsst ihr jetzt nicht gleich nach ein paar Monaten machen. Das können wir mal ein bisschen sacken lassen. Und insofern fällt es mir leicht. Und ich freue mich vor allem auch auf die Dinge, die jetzt kommen und für die ich ein bisschen mehr Zeit habe.
Ja, aber wie man so hört, hast du dir ja ganz viel dann schon wieder aufgeladen, nicht? Weil da hat sich wahrscheinlich auch so ein bisschen was aufgestaut bei dir, was man so im Laufe der Jahre so mitnimmt. Und wenn ich mal Zeit habe, dann mache ich das und das. Und das?
Ja, oder also nicht? Das normale Leben läuft da auch weiter. Ja. Und einige haben jetzt gedacht, sie müssen ganz viele Dinge an mich rantragen. Und dann sage ich immer, alles,
Zeit, ne?
Alles, was nur im Ansatz nach Arbeit riecht, wird im Keim erstickt.
Okay.
Oh, das ist dann ist immer meine kurze Pause am Telefon. Aha, gilt das auch für 2023? Dann sage ich ja. Ich muss mir einfach erstmal ein bisschen Freiraum schaffen. Und die Dinge, abhalten, ich muss natürlich meine Dinge auch mal vorantreiben. Und da gehört auch ein Privatleben dazu, was immer wieder mal ein bisschen kurz gekommen ist. Ich habe auch Enkelkinder, 2 Stück. Und auch für die ein bisschen. Ja. Aber alles andere wird umtriebig weitergemacht. Ja, ja.
Ja, ja, das merkt man. Also ich glaube, du könntest doch auch nicht sagen, so, ich höre jetzt mal auf.
Nee,
ich setze mich, warum auch, ne? Ich setze mich jetzt nur in den Strangkorb. Wahrscheinlich würdest du, wenn du das müsstest, würdest du darum auch wieder ein Business aufbauen.
Ich lebe doch ein total, also man muss jetzt wirklich mal sagen, ich lebe ein grandioses Leben. Ich lebe selbstbestimmt, ich habe genussvolle Menschen um mich drumherum, ich habe sensationelle Produkte, ich habe einen riesen Garten, ich darf unterwegs sein, ich kann unterwegs sein, ich habe sensationelle Kooperationen und wenn ich das alles so ein bisschen bündel und dann noch ganz viele Gäste und Freunde damit glücklich machen kann, ist doch wunderbar.
Klingt fast zu gut. Wo ist denn der Haken da?
Der Haken ist, dass der Tag nur 24 Stunden hat und die Woche leider nur 7 Tage.
Also, wer muss das ja sagen, nicht? Also, Johannes ist heute in die Bahn gestiegen, nimmt sein Fahrrad mit, sein E-Bike, darf man sagen, kommt mit dem E-Bike hier in den Hof geschossen, ist irgendwie in wenigen Sekunden die Treppe raufgerannt. Der Mann ist so sportlich und man merkt auch, da ein bisschen will er seine Zeit optimal einsetzen.
Ja, doch, das gehört auch mit dazu, dass man beweglich bleibt und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich werde 59 Jahre alt. Und ich liebe auch ein bisschen in Bewegung zu sein, vor allem liebe ich draußen zu sein. Und ich habe mir heute gedacht, heute nehme ich das Fahrrad mit, ich habe noch 3 Termine nachher in Hamburg hintereinander weg. Eins am Hafen unten, das andere hier auf der anderen Seite von der Außenalster. Und
ja, perfekt.
Es ist Frühling, könnte nicht besser sein.
Ja, ideal. Ja, und ich meine, du kommst überall durch, schnell. Ja.
Ich glaube sogar schneller, als wenn wir mit dem Taxi gefahren wären.
Viel schneller. Sag mal, wenn wir jetzt ein bisschen, wir gehen jetzt so ein bisschen rückwärts. Ja. Wenn wir da mal, du hast gerade deine Zeit in Berlin erwähnt, da hast du deinen ersten Stern bekommen und warst ja auch relativ lange in Berlin. 10 Jahre, wenn
Berlin war wirklich eine große Zeit, weil das war das Restaurant gab es von 88 bis 98, das heißt also vor dem Mauerfall, dann die Zeit nach dem Mauerfall. Das Grand Slam im Grunewald, im Tennisclub Rot-Weiß. Also die Lage war irgendwie ein bisschen spooky. Auf der anderen Seite war es das gute Wohnzimmer für die Grunewald-Gäste. Ja. Und da hat sich alles geöffnet. Und das war wirklich ein toller Platz, auch ein tolles Restaurant. Ich denke gerne dran zurück. Der Haken da, der war, dass die Küche minimal war. Und von da aus haben wir auch das Club-Restaurant vom Tennisclub bestückt. Das heißt, auf der einen Seite vom Pass ging Spaghetti Bolognese für die Jugendmannschaft raus und Puttengeschnetzel, das mit Currysoße und Reis. Und auf der anderen Seite über den Fahrstuhl mit Sprechanlage ging dann damals Jakobsmuschel, Steinbutt-Kotelett und Poulet de Bresse und alles über den Fahrstuhl zum Service.
Aber nicht ein Team, zwei.
Ein Team. Topf neben Topf. Boah, Mann. Wenn ich daran zurückdenke, boah, Kraft, wie wir das hingekriegt haben.
Wann hast du denn entdeckt, dass du Teams gut führen kannst, dass du die Leute motivieren kannst, dass du ein guter Mentor bist? Im Übrigen wurdest du ja in diesem Jahr ausgezeichnet als Mentor des Jahres vom Guide Michelin, was ja auch selten ist, dass es überhaupt verliehen
wird. Ja, eine neue Auszeichnung.
Ganz neu, oder?
Ja, ganz neu. Weil ich eingeladen war, habe ich gedacht, Mensch, Blumensträuße oder Blumentöpfe gibt es doch bei Michelin gar nicht. Und die hatten aber wirklich darauf bestanden, dass ich komme. Eigentlich wollte ich Schneeschuh laufen gehen, Schneeschuh wandern in den Alpen. Musste ich dann ein bisschen verschieben. Und ich habe das am Anfang erst gar nicht so richtig geschnallt, aber Thierry Marx in Paris oder in Frankreich ist auch ausgezeichnet worden vor 2 Wochen. Also honorige Leute. Insofern ist es eine sehr schöne Sache.
Ein schöner Reigen, in dem
aber du hast ja gefragt, wann hat das angefangen?
Dass du das gemerkt hast, dass du ein guter Trainer bist.
Ich habe 9 Geschwister und ich bin das 10. Kind, ich bin der Kleinste. Ich habe Disziplin gelernt und mich unterordnen, aber auch mich durchzusetzen, weil sonst kam man da ja nie zu Wort. Und es ging ja gar nicht darum, zu Wort zu kommen, sondern wie man das gemeinsam irgendwie hinkriegt. Und dieses Gemeinsame, ich glaube, das ist die Stärke von uns Kings auch. Nachdem ich meine cholerische Phase abgelegt hatte, das war damals im Tennisclub Rot-Weiß, da war das bisschen ruppig, sage ich mal, am Anfang. Das hat was mit Unsicherheit zu tun.
Ja.
Ich war damals 25, habe mit 25 da angefangen. Und das war pure Unsicherheit. Da musste man sich lautstark
durchsetzen. Über Lautstärke muss man dann
Kompetenz zeigen. Habe ich mir aber schnell abgewöhnt, weil das war mir viel zu anstrengend. Da habe ich gar keine Lust dazu. Und dann ist es in Souveränität und Harmonie und dieses Miteinander. Man kriegt ein Gefühl ja nachher auch dafür. Und ich habe mich sehr früh selbstständig gemacht. Ich war mit 26 schon selbstständig damals. Und wenn man dann alles selber machen muss, also selbstständig im wahrsten Sinne des Wortes, man muss auch für jeden Euro, für jede D-Mark damals noch, auch einstehen. Man kriegt ein anderes Gefühl, eine andere Wertschätzung auch dafür. Für das, was geleistet wird, für das, was jemand kriegt, für das, was man kauft, für das, was man mindestens braucht auch. Man kriegt ein anderes Gefühl dazu. Und ich glaube, das trägt auch mit dazu bei, dass man gemeinsam es besser hinkriegt.
Ja, und dann vermittelt man es natürlich auch den Leuten.
Man kann es anders rüberbringen,
weil
es glaubwürdig auch ist.
Genau. Ne? Hast du denn mal Schiss gehabt irgendwann, dass du das irgendwie so, wenn man mit 26 sich selbstständig macht?
Ja, da war man eine Zeit dabei, so 2-3 Jahre und da lief es nicht so gut. Das war so 93, 94, als dann die Mauer weg war. Alle sind nach Mitte gerannt und da ist die Luft ein bisschen dünner geworden.
Ja.
Aber da gab es einen großen Veranstalter, der bei uns immer wieder exklusiv gebucht gehabt. Ich glaube, wenn wir den nicht gehabt hätten, der hat uns so 1-2 Jahre echt richtig geholfen, hat immer wieder Samstagabends das ganze Restaurant gebucht für 30 Leute. Dann wäre es schwierig geworden. Ja. Aber wir haben es immer geschafft. Und
das schafft dann immer, ja auch Vertrauen in einen selbst. Ne?
Und nicht nur geschafft. Wir sind auch immer ein Stück weitergekommen. Ja, das ist auch wichtig. Ne? Man muss ja auch Geld verdienen, um investieren zu können. Nicht um rauszuziehen, sondern um investieren zu können. Klar, leben und leben lassen. Aber das hat auch was damit zu tun, dass man Gehälter fair bezahlen kann, dass er die immer zahlen kann, dass er die auch überpünktlich bezahlen kann, dass man auch zusätzlich verzahlen kann. Das gehört für mich auch als Unternehmer dazu, dass es nicht nur ein Unternehmen ist, in dem man eine schwarze Null schreibt und irgendwie bei rauskommt, sondern dass man investiert in die Zukunft.
Naja.
Investiert in die Mitarbeiter, investiert ins Objekt, investiert in die Gäste auch, in das, was man eben auch macht, in die Qualität der Produkte und.
Das gehört, du hast ja eine Fürsorgepflicht da, nicht? Also fürs Team.
Aber eine schöne Pflicht.
Ja.
Eine schöne Pflicht.
Und ich glaube, die sucht man sich dann auch nur aus, wenn man, oder auch längerfristig aus, wenn man weiß, dass man sie auch bedienen kann, nicht?
Ja.
Und dass man damit auch klarkommt. So, nun nennt man dich ja, und wir haben das ja eben auch schon eingangs gehört, du bist einfach ein Genussbotschafter.
Ja.
Wann hast du denn Genuss für dich so das erste Mal kennengelernt oder sagst, oder dass es was Besonderes ist für dich? Schon mit deinen Geschwistern am Essenstisch?
Ich glaube, Honig hat mir ganz viel auf den Weg gegeben. Honig, mein Vater war 70 Jahre lang Imker, der ist 96 geworden, mein Vater, und der hat 70 Jahre lang geimkert. Und ich bin mit Bienen aufgewachsen und ich glaube, also wenn es ein Punkt ist, dann würde ich da den Honig herausstellen, weil da hat es bei uns allen irgendwie, so blöd es auch war, wenn wir gestochen worden sind, ne, aber diesen Frühlingshonig, den Sommerhonig, den Waldhonig, die Waben abdeckeln, dieses Abschlecken, dieses Glas, den Deckel noch, bevor zugemacht, beim Abfüllen, wenn er noch flüssig war. Das hat mir ganz viel mit auf den Weg gegeben, weil es schmeckte immer anders. Und das hat wirklich sensibilisiert. Und wenn ich heute sage, wo hat es eigentlich angefangen, dann hat es beim Honig eigentlich angefangen. Und wir haben so viele Sachen gehabt, weil wir Selbstversorger waren. Wir haben Gemüsegarten gehabt, wir haben Obstgarten gehabt, wir haben alles selber eingemacht, wir haben Hasen gehabt, wir haben Kühe gehabt, wir haben Schweine gehabt, wir haben Milch gehabt, wir haben Butter gehabt. Das hört sich jetzt an wie ein Schlaraffenland. Früher war auch nicht alles gut.
Mhm.
Aber im Nachhinein muss ich sagen, bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich das so erlebt habe.
Aber der Honig, das ist natürlich, und wie auch die anderen Produkte, die ihr dann erzeugt habt, sind natürlich reine Naturprodukte.
Ja, das ist Natur. Und du kannst es direkt nachvollziehen. Ne? Wenn ein schlechtes Jahr war, wo die Blüte schlecht war, dann gab es schon mal viel weniger Honig. Also es gab ja auch Parameter, wo du sehen kannst, der Kreislauf der Natur, der spiegelt sich ja irgendwo wieder. Und die Bienen waren da das einfachste und anschaulichste Ding, was man haben konnte. Das hat mich auch heute noch. Also ich schätze Honig unglaublich und ich gucke schon ganz genau, wo ich was kaufe und wo der herkommt. Und es gibt immer noch eine ganz, ganz gute Bezugsquelle aus dem Land der Maultaschen und aus dem Schwarzwald. Ja, okay. Das gehört dazu. Meine Kinder auch, die sind abhängig.
Ja?
Ja, die sind abhängig davon. Die lassen lieber den anderen alles weg und die kriegen jedes Jahr ein Kontingent.
Und kannst du so in der Blindverkostung sagen, das ist das, das ist das?
Ja, aber du kannst am Honig sehr gut rauserkennen, ist es natürlich Blütenhonig oder ist es Sommerhonig, dann natürlich auch bei Klee oder sowas kannst du schon besser definieren. Bei Blüten kann man es definieren. Ich würde jetzt nicht sagen, dass einer wirklich rausschmeckt, ob es Kirschblüten oder Brombeerblüten waren. Das ist eher ein bisschen grenzwertig. Man kann da seine Bienenstöcke da hinstellen, wo ganz, ganz viel Brombeer. Aber Rapshonig oder so ist eindeutig erkennbar. Ne?
Ja.
Das an der Farbe, aber auch am Geschmack ist das erkennbar. Waldhonig, also wenn Bienen nah am Wald stehen, wo viel Tannenwald ist.
Mhm.
Und Tanne und Kiefer ist wirklich anders.
Ja.
Jetzt, wenn da 5 Kiefern zwischen 100 Tannen dazwischen waren, dann schmeckst du das nicht raus. Aber Wald schmeckt dann, es sieht auch gleich anders aus, es ist auch gleich flüssiger.
Ja.
Und von dem her gesehen kann man das schon gut erkennen.
Oder ist denn, ich habe immer den Eindruck, der ist auch dunkler.
Ja, ja, auch dunkler.
Ja, ja, ja. Ja. Hast du so ein Gericht aus der Kindheit, wo du sagst, boah, das ist das, was ich sofort abrufe, wenn ich an meine Kindheit denke und an Essen denke?
Also hat jetzt nichts mit Honig zu tun,
nee.
Aber es gibt, ich kann kaum eins rausstellen, weil es gibt so viele.
Mach mehr.
Aber geräucherte Schweinerippchen mit Sauerkraut und Kartoffelbrei, das oder Hühnerfrikassee, da gab es bei uns dazu Gugelhupf, gesalzenen Gugelhupf und Salat aus dem Garten.
Aha.
Das war so typisch Sommer, das hätte es bei uns im Winter niemals gegeben, aber das war so ein Sommergericht und Dampfnudeln. Oh.
Ja.
Dampfnudeln, das also Buchteln, aber halt in XXL.
Da kennt man ja im Norden richtig ja nicht.
Richtig schön
so,
groß.
Ne? Ja, aber
und unten, wenn es dann so ein bisschen karamellisiert war daraus. Oh. Ah, das sind schon schöne Sachen.
Ich stelle mir das aber auch jetzt mit Neugeschwister?
Mhm.
Mit der ganzen Familie am Tisch. Ich meine, das ist ja.
Da du passt nicht mehr alle an einen Tisch.
Nee,
aber damals war das gut.
Da war die Küche ja auch richtig rund um die Uhr fast im
Betrieb. Holzofen. Morgens angemacht worden, dann irgendwann frühen Vormittag nochmal nachlegen, damit es gab meistens was aus dem großen Topf irgendwie.
Mhm.
Und ich war ja damals, weil ich der Jüngste war, sehr klein, bis Bis ich nach
du warst
richtig,
dann so ein Podkicker, ne?
Ja, bis ich da richtig dabei war, waren die ersten ja schon weg. Dann haben welche am Tisch gefehlt, die kamen nur noch ab und zu und dann, es war immer buntes Treiben. Aber auch immer gut.
Bist du denn der Einzige, der die Kochlaufbahn ergriffen hat?
Ich habe eine Schwester, die hat einen Hotelier geheiratet. Das hat mit dazu beigetragen, dass ich tatsächlich in die Gastronomie gegangen bin. Eine Schwester hat Hotelfachfrau gelernt, sind aber alle nicht mehr im Beruf. Ich bin der Einzige, der da geblieben ist und auch das weiterhin machen wird.
Hättest du dir das damals gedacht, was du für einen Weg gehst? Oder hast du dir ein Bild gemalt?
Nee, habe ich
damals
nicht.
Damals, als du so in die Ausbildung gingst?
Ich wollte ja Glasbläser werden, da gab es aber keine Stelle. Und ich bin dann mit 15 in die Lehre gegangen. Ja, ja. Mein Vater hat quasi das Vorstellungsgespräch geführt. Ich war auch dabei. So sage ich das immer. Und im Ringhotel Johanniterbad in Rottweil, da war ich übrigens letzte Woche Sonntag, also jetzt vor 4 Tagen, und habe meine Seniorchefin besucht auf dem Kaffee. Die ist jetzt 90 Jahre alt geworden. Und die war Autodidaktin, aber die durfte ausbilden. Und der haben sie den Ausbilderschein hinterhergeschmissen. Ja. Und das war ein ganz solides Hotel, wirklich ein ganz solides Hotel, wo ich da meine Lehre gemacht habe. Ich habe mir damals kein Bild ausgemalt, weil ich gar nicht wusste, wo geht's eigentlich hin. Ich wollte nur weg von zu Hause, damit ich nicht abends Stall misten musste, morgens Kühe melken musste und sonst was. Also ab die Flucht ergriffen. Glasbläser wäre übrigens auch 50 Kilometer weiter gewesen. Ach so, oder 40 Kilometer weiter gewesen. Ich hätte in jedem Fall weg müssen. Und weg war das Wichtigste. Meine Schulkameraden sind alle Gipser, Elektriker, Schreiner, Fliesenleger, Bäcker.
Aber alle
70% meiner Schulkameraden wohnen noch da, im Heimatort oder im umliegenden Gemeinden. Unglaublich. Und ich wollte weg.
Okay.
Und in der Lehre ist dann auch gleich was passiert. Rottweil ist die Partnerstadt von Hyères, Südfrankreich. Und da kam ein ganz lustiger Franzose, der wollte sich eine Auszeit nehmen nach Rottweil ins Ringhotel Johanniterbad. Jean Berthaud, der hätte auch in Zirkus gehen können. Ein wirklich Hammertyp, sprach kein Wort Deutsch, von uns auch keine Französisch, Englisch sowieso nicht. Und der hat früher bei Louis Hutier in La Napoule bei Roche Verger im Moulin de Mouchin gearbeitet, also in den Drei-Sterne-Restaurants und kam dann ins Ringhotel Johanniterbad.
So. Und das hat sich dann irgendwann rausgestellt, dass der auch ein bisschen
und
was
der hat mir, hat. Ja, der hat mir dann erstmal Bilder gezeigt, große französische Kochbücher.
Ach.
Und er hat ganz geile Rezeptmappen hat er gehabt, mit Fotos und handgeschrieben und alles. Boah, da sind mir die Augen aufgegangen. Und da habe ich richtig aufgefressen, mit den Augen aufgefressen, hab gedacht, da will ich hin, das will ich machen. Weg aus Rottweil nach der Lehre, ab nach Frankreich.
Ja, und das ging dann auch so.
Fast. Ja. Kleine Umwege noch.
Okay.
Bin erst nach Köln, dann nach Wien, dann nach Italien, dann doch nach Frankreich. Und war in Burgund und war in Südfrankreich dann auch, aber nicht sehr lange. Und dann kam auf einmal ein Anruf aus Berlin.
Ja. Aber muss man lange sein, irgendwo sein? Wie lange braucht man, um irgendwo was aufzusaugen und zu sagen, so, da habe ich mir jetzt was mitgenommen?
Naja, heute geht es natürlich ein bisschen anders. Heute hat man das Netz, heute hat man Internet und kann sich ganz viele Dinge darüber reinziehen. Ja. Früher musste man reisen und dahin fahren an den Ort. Ach, hier oder da wäre ich schon noch gerne ein bisschen länger geblieben. Gerade in Burgund wäre ich gerne geblieben. Und noch ein bisschen länger geblieben. Oder Côte d'Azur fand ich auch sehr, sehr schön. Italien, Piemont fand ich grandios. Mhm. Wien fand ich aber auch klasse. Und ich wäre noch gerne nach England gegangen oder so.
Ja?
Ja, hätte ich eigentlich gerne noch gemacht. Die Sprache wegen vor allem auch.
Ja, okay.
Und das hat aber irgendwie nicht geklappt. Und ich bin irgendwie zu schnell nach Berlin geholt worden und habe mich da dann quasi selbstständig gemacht.
Du jetzt, und dann bist du nach Sylt und da spricht man ja auch ein bisschen platt. Und das hat ja mit dem Englischen auch ein bisschen...
ganz bisschen was. Je nachdem, wie viel man getrunken hat. Ja.
Sprichst du so ein bisschen platt mittlerweile?
Nee.
Aber du sprichst ja ganz neutral, nicht? Den schwarzen hast du ja auch abgelegt. Ja,
so. Aber wenn es Spätzle und Seidewürstle gibt, dann kann ich auch Schwäbisch.
Ah ja,
das das geht sehr schnell. Also wenn ich zu Hause bin, geht es sehr schnell. Speck, Wurstsalat und ich lasse mir das schon längst nicht mehr nach Sylt schicken. Das schmeckt da einfach nicht. Und vor allem ist Verzicht ja auch ein Lustgewinn.
Ja.
Also wenn man es nicht immer hat und das dann fährst du dahin an den Tatort, an den Ort des Geschehens
und, die Vorfreude
und dann isst
ist
du dich
großartig,
das dort. Du isst es ganz anders, es riecht ganz anders. Natürlich sind es Erinnerungen, die man auch ein bisschen wach küsst. Aber es ist auch was Schönes, alles nicht überall an jedem Ort zu haben. Da an bestimmten Orten bestimmte Dinge. Das ist sowieso das, was wir ja eigentlich auch predigen, sagen, machen und tun. Und heute mehr denn je, dass man sagt, Mensch, nimm doch die Dinge im Kreislauf der Natur. Ja, dann hast du automatisch einen abwechslungsreicheren Speiseplan. Du hast das bessere Produkt, du kannst auch was aussuchen. Ne? Was willst du denn aussuchen, wenn du nur B-Ware hast?
Glaubst du denn, dass wir da mehr und mehr hinkommen?
Ja. Ja, glaube ich schon.
Ja? Ja. Und ich meine, aber du jetzt oder ihr im Söringhof und du auch in deiner Genusswelt, weil du bist ja auch in Keitum ansässig, schon länger.
Ja.
Da hattest du dir ja schon vor einiger Zeit ein zweites Standbein hingelegt. Da kommen wir aber auch noch drauf. Mhm. Aber was ich jetzt sagen wollte, kann man denn, ihr wart ja damals schon sehr früh dabei. Mhm. Und habt ja auch schon sehr den Fokus gehabt, einmal auf das, was wirklich dicht um euch herum wächst. Ja. Ihr habt euren eigenen Garten für das Restaurant gehabt. Mhm. Du hast jetzt auch deinen eigenen Garten, der sicherlich auch nicht nur mit Blümchen versteht.
Nee.
Kann ich mir mal vorstellen.
Da geht's richtig bunt zu.
Naja, und natürlich auch den komplett saisonalen Aspekt.
Ja.
Gespickt aber mit Luxusprodukten.
Ja, wir haben früher angefangen. Ich habe auch vor über 15 Jahren haben wir uns ein großes Angelboot zugelegt. Ich hatte damals einen Hausmeister, der war passionierter Angler und Seefahrer. Der hat auch alle Patente gehabt. Der hätte auch U-Boot fahren dürfen. Und Hammertyp. Und beim Angeln muss man halt wissen, wenn man auf die See fährt, muss man wissen, man fährt nicht raus, wenn man Zeit hat. Man fährt raus, wenn es geht. Wenn die Gezeiten passen, wenn die Fische da sind und. Und das hat eben, Zeit muss man dann quasi sich nehmen. Das hat jetzt nicht in meinen Kreislauf reingepasst, Zeit sich nehmen, den Gästen zu erklären, sie sollen doch bitte 3 Stunden früher zum Abendessen kommen, weil ich nachher angeln gehe. Das ging natürlich nicht. Außerdem bin ich nicht seefest. Deswegen habe ich Hausmeister Krause, so hieß er tatsächlich, habe ich Rainer Gottberg habe ich dann rausgeschickt und wir haben das Boot gehabt und das Boot, das war für uns ein unglaubliches Inspirationsgebiet. Das hat einfach auch den Mitarbeitern gezeigt, die alle mal mitgefahren sind, die wollten alle mit zum Angeln. Die haben alle mindestens 3-mal gekotzt, bevor sie den ersten Fisch gefangen hatten. Als die dann gemerkt haben, wie viel Mühe eigentlich dahinter steckt, eine Makrele zu angeln, auf einmal haben sie die reingetragen ins Kühlhaus, mit Bedacht, haben die hingelegt,
anderes,
fast gestreichelt.
Als wenn die mit dem LKW irgendwo
Garten ist genau das gleiche. Garten ist für uns Inspirationsgebiet. Garten ist ein bisschen back to the roots. Das ist für alle Mitarbeiter. Es gibt Mitarbeiter, die wissen nicht, wie Rosenkohl wächst. Die kennen nur die Kugeln. Die wissen gar nicht, dass das eine halbe Palme ist. Mhm. Und dass man solche Dinge auch stehen lassen kann. Wir haben jetzt Grünkohl noch im Garten stehen. Der schießt jetzt gerade aus. Der kriegt ganz kleine, zarte Blätter und ganz gelbe Blüten, ähnlich wie Raps.
Oh, Johannes, darf ich da einmal ganz kurz einhaken? Ja. Immer wollte ich diese Frage schon stellen. Jetzt stelle ich sie.
Ja.
Grünkohl, muss der wirklich Frost haben, bevor man ihn essen kann, darf? Oder heißt das eher so, ist es so eher der zeitliche Aspekt?
Also ich sage jetzt mal, das Normale war, er brauchte Frost, damit diese Bitterstoffe, die er zuhauf auch gehabt hat, ein bisschen abbauen kann und damit er auch etwas mürber war und bekömmlicher war. Heute züchtet man Sorten, denen hat man alles weggezüchtet. Die brauchen weder Frost noch haben sie Bitterstoffe. Das ist natürlich ein Generalsfehler, war gut gemeint, aber ist schlecht gemacht.
Okay.
So, Grünkohl lassen wir stehen. Und einen Teil davon lassen wir stehen, binden den an im Winter und jetzt schießt der aus, der wird jetzt so 1,50 Meter hoch, hat ganz viele kleine Triebe, ganz kleine Grünkohlblättchen, zart, hellgrün, mit gelben Blüten wie Raps. Und am 1. Mai gibt es Maibock und für mich ist das ultimativ geilste Mitte Mai, ein Stück Maibockrücken, also nicht das Bier, sondern einjährige Böcke, die ab 1. Mai geschossen werden dürfen. Maibockrücken mit Grünkohl und Grünkohlblüten, das ist für mich so sinngemäß, was gibt uns die Natur da eigentlich? Wir müssen es doch nur erkennen, wir müssen es ein bisschen hegen und pflegen und auch einfach mal wachsen lassen. Mhm. Und dann ist Grünkohl was ganz anderes. Natürlich ist Grünkohl kein Frühlingsgemüse im klassischen Sinn. Aber man muss dem Ding auch mal Zeit lassen. Und die Natur, die beschert es uns dann, dass wir die kleinen Blättchen abmachen können. Die werden einmal durch die Pfanne geschwenkt, wirklich 3 Sekunden und fertig und zu dem Maibock dazu. Ja. Das feinste, cholesterinfreiste und zarteste Fleisch, was es das ganze Jahr über gibt, ist Maibockfleisch und dazu diese zarten Grünkohlblättchen mit den gelben Blüten drauf. Es ist Genuss fürs Auge, Genuss für den Mund.
Herrlich.
Ach, da könnte ich schwelgen.
Herrlich. Also nicht nur im November, Dezember Grünkohl.
Da ist ganz anders. Also im November, Dezember, wenn ich da Grünkohl anders, esse, da passen noch ganz andere Dinge dazu. Ja. Ja? Natürlich auch wild, aber das ist doch dann viel da.
Hast du ein Grünkohlrezept in deinem neuen Buch?
Nö. Also zum Buch muss ich gleich mal dazu sagen. Ja. Nee, gleich dazu sagen. Das ist ja eine Ansammlung aus den letzten 20 Jahren. Meine Lieblingsrezepte. Da sind ein paar neue drin. Wenn ich jetzt ein aktuelles Buch nochmal machen würde, würde ich im Kreislauf der Natur ein Buch machen. Mhm. Wobei diese Dinge waren auch im Kreislauf der Natur, aber das war sehr auf Gerichte abgezielt. Ja. Meine Lieblingsgerichte. Ja. Wenn ich ein neues Buch machen würde, was wahrscheinlich die Folge sein wird, dann würde ich viel stärker dieses Thema im Kreislauf der Natur, welche Produkte wachsen denn zu welcher Zeit besonders gut? Wann hat ein Produkt seine Hochsaison? Welche Produkte kann man besonders gut auch konservieren, kombinieren, einsetzen, was ist mit Blüte, Blatt, Stängel,
genau.
Wurzel, wie kann man diese Dinge, das kommt in dem Buch relativ wenig vor. Das war auch nie Sinn und Zweck des neuen Buchs, sondern da waren diese Genussgeschichten, diese genusssüchtigen Dinge, die ich eben schon lange mache, die sind da hauptsächlich auch mit drin. Und dann eben die Gerichte, wo ich auch sage, die würde ich heute genauso eins zu eins kochen wie vor 15 oder 20 Jahren.
Ich glaube, das zeichnet das Buch auch aus, dass du sagst, also die sind mal geschaffen worden, diese Gerichte, und die kann man auch immer noch kochen. Und die sind auch großartig. Die muss man auch wahrscheinlich gar nicht weiterentwickeln, oder?
Ich sehe ein Rezept auch immer als Inspiration für jemand anders. Früher war es ja auch so, der Küchenchef hat im Nachmittag in der Zimmerstunde hat er die geheimen Rezepte und Vinaigrette zusammengerührt, weil das Rezept durfte ja keiner haben. Heute ist man doch der geilste Typ, wenn man als Erster das im Netz drin hat. Ja. Jemand anders fällt doch was ganz anderes dazu ein. Jemand anders hat dadurch irgendetwas aufgesaugt und sagt, ich kombiniere das aber damit und damit und damit und damit. Und das ist das, was uns weiterbringt.
Du hast eben ein interessantes Wort gesagt, Zimmerstunde.
Ja.
Teildienst. Wenn der Chef seine Ruhestunde hat, oder wie?
Nee, andersrum. Also früher war es völlig normal, dass man Teildienst hatte, also so von 10 bis 14 Uhr und dann wieder so ab 17.30 Uhr bis 22 Uhr. Und in den Mittags nannte man die Zimmerstunde. Da sind wir auf unser Zimmer gegangen.
Ach so.
Und die hat der Chef dann oft genutzt, um heimliche Dinge zu machen, die keiner mitkriegen durfte. Okay. Geheime Hausrezepte.
Zimmerstunde, alles klar. Ja,
in der Zimmerstunde.
Okay, also anderes Konzept, aber so kommst du natürlich dann wieder gleich auf neue Sachen. Aber ich meine, das ist jetzt keine neue Sache für dich, aber so kommst du natürlich immer wieder auf neue Projekte und neue Themen, nicht? Für das nächste Buch dann schon.
Also ich hasse Rezepte schreiben, das ist wirklich nicht mein Lieblingsbereich, aber ich nehme jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit dazu und da macht es das Ganze wieder geschmeidiger, weil ich möchte die Dinge so erklären, dass sie schmackhaft sind, dass sie nachvollziehbar sind und dass sie auch, ich sag mal, einfach sind. Manche müssen nicht kompliziert sein. Also ich sag mal, der Unterschied zwischen Jan Philipps Buch und meinem Buch ist, Jan Philipp hat ein Hammerbuch geschrieben mit 450 Seiten. Für mich ist das eher ein Lexikon, auch ein Buch als Nachschlagwerk. Mein Buch ist eher so, du schenkst dir ein Glas Portwein ein, setzt dich auf die Couch und liest es durch. Und dann überlegst du dir, was mache ich?
Ich guck als nächstes. Ich guck mal so drauf, ne?
Ja.
So, ich könnte jetzt den Frühling ist ja der haben wir ja den sortierten Helgoländer Hummer mit gebratenem Spargel und Portulakblüten.
Ja.
Da wäre ich dabei.
Ich auch.
Ja?
Also es geht jetzt gerade richtig los. Wir kriegen tatsächlich, also Helgoländer Hummer war ja lange Zeit absolut tabu. Inzwischen gibt es da wieder richtig Mengen. Das ist die einzige deutsche Hummerzuchtstation von staatlicher Seite, die da wieder angesiedelt worden sind. Hammerqualität, die daherkommt.
So, den kriege ich, glaube ich, noch hin. Ne? Den kriege ich auch relativ einfach hin.
Ja.
Was ist denn mit dem nächsten, wenn ich jetzt Ravioli mit Kalbsherzbries mache und Morcheln?
Das ist ein Setzkasten.
Ja?
Also Spries, brauchst du keine Raviolis draus machen. Das kannst du einfach mal ein bisschen eine größere Menge auch machen und frierst dir einen Teil weg. Mhm. Das finde ich ganz gut. Ravioli-Teig, wenn du den einmal machst, dann kannst du auch davon was abzwacken. Und später noch Spaghettis oder Nudeln damit machen, aber eben dann auch Ravioli. Die Füllung, da würde ich mir auch immer gleich ein bisschen mehr machen. Mhm. Da kann man einen kleinen Teil wegfrieren und nicht für 8 Monate, ne? Aber mal für 2, 3, 4 Wochen einen Teil wegfrieren. Ich bin eher ein Freund davon, einen Tick mehr zu machen. Du kriegst das auch besser abgeschmeckt. Du kriegst das also auch vom Einkauf her, ist es viel sinnvoller.
Klar.
Kauf einen Tick mehr, mach ein bisschen mehr und portionierst dir dann weg. Und das Einfrieren, sage ich, ist eine Überbrückungszeit, so nenne ich das, wie man es nicht verderben lässt und insofern völlig legitim. Aber die Ravioli sind auch lecker.
Mhm.
Kann man alle möglichen füllen.
Ja, wenn ich jetzt so im Sommer komme ich dann, aber das interessiert mich auch nochmal sehr, da kommen wir auf eine andere Passion von dir, die ja hier verarbeitet ist. Ja. Portwein-Melissenschaum.
Ja. Ja, das
klingt
so ein,
spannend, ne?
Ja, das ist so eine, eigentlich ist es ein Parfait ähnlich, ein bisschen leichter, ein bisschen lockerer. Und dieser Portwein-Melissenschaum, da sind Stachelbeeren mit drauf. Das war dieses Säuerliche davon, auch manchmal so ein bisschen mehlig-säuerlich bei Stachelbeeren. Und dann eben, wenn du Alkohol in ein Parfait, den Eis reinmachst, dann friert es nie so stark durch, als wenn kein Alkohol drin ist. Ne? Zucker und Alkohol friert ganz schlecht oder friert gar nicht. Und in der Kombination ist es dann so, dass dieser geeiste Schaum dann tatsächlich sehr schaumig ist. Nicht cremig ist wie ein Eis, auch nicht wie ein Parfait, so ein bisschen splittig, sondern fast schaumig und trotzdem geeist.
Und kriege ich das hin, so als mittelmäßig Begabter?
Locker, ja? Locker. Ja. Und kann kombiniert werden. Kombiniert werden mit Himbeeren, mit Pflaumen, mit Brombeeren, mit Stachelbeeren. Ganz easy. Auch mit eingemachten Sachen. Also wenn man sich jetzt ein paar Aprikosen zum Beispiel einmacht oder weißes Pfirsichkompott. Und diesen Portwein-Melissenschaum kann man easy herstellen. Leicht zu machen.
Und ich habe auch gesehen, das Hühnerfrikassee mit Gugelhupf ist auch dabei.
Ja, das gehört absolut zu meinem Lieblingsrezept. Das hat einen Wandel nochmal durchlebt. Jan Philipp hat sich dem auch mal angenommen, hat es anders interpretiert. Geiles Gericht draus geworden. Ich bleibe bei meiner Variante natürlich. Und meine Kinder haben mich gebeten, ich möchte doch mal einen großen Topf Hühnerfrikassee an einem sonnigen Sonntag mitbringen. Mitbringen, damit wir schön draußen im Garten essen können.
Ja.
Ja, das werde ich auch tun.
Wo leben deine Kinder? Sind die auf Sylt?
Im Moment relativ nah zusammen. Ja. Hamburg, Flensburg, Handewitt.
Ach ja, oder ist ja nicht so weit dann.
Und Grönland.
Und Grönland?
Ja, im Moment gerade.
Ah, ja, war auch spannend. Warst du schon mal auf Grönland?
Nee.
Na, willst du mal hin?
Im Moment noch nicht, nee. Nee. Es gibt ein paar andere Ecken, wo ich unbedingt hin möchte und die kulinarisch etwas dicht besiedelter sind.
Kommen wir noch mal zurück auf den Portwein.
Ja.
Was ist denn mit dem Portwein los bei dir? Ist das eine ganz besondere Passion?
Ja, also Portwein, wie bin ich eigentlich zu Port gekommen? Ich war bei Franz Keller in Kellers Restaurant in Köln in der Aachener Straße. Das ist 1983 gewesen. Da gab es einen jungen Restaurantleiter, Vincent Moissonnier, Le Moissonnier in Köln.
Ja, klar.
Genau, da haben wir uns kennengelernt. Ich war damals Kommi dort und er war Serviceleiter so ein bisschen. Wir hatten einen Gast gehabt. Dienstag bis Samstag war das Restaurant immer offen. Der hat einen Gast gehabt, einen Stammgast. Der hat immer eine Flasche Port am Dienstag bestellt und hat die dann bis Samstag so nachmittags durchgetrunken. Also nach dem Essen immer ein Gläschen Port.
Ja.
Und da durfte ich mal ein Gläschen von haben. Und ich hatte sowas noch gar nie getrunken. Also aus dem Schwarzwald kannte ich das nicht. Und das schmeckte so nachhaltig gut. Und da habe ich mich dafür zu interessieren begonnen. Und ich weiß allerdings, was das auch war. Es war Kindheit und Oval National 1963. Das ist mein Geburtsjahr, dann 63 ist ein Jahrhundertjahrgang. Heute ist, wenn man noch irgendwo eine Flasche findet, wenn man heute noch eine Flasche findet, zwischen 3.000 und 5.000 Euro.
Ja,
es wird halt immer weniger. Ja, es gab da nicht unendlich viel. Nicht, ne? Aber Kindheit und Oval National 63, das ist so ein Synonym. Wenn es was gibt, was ein Überflieger ist, dann ist es das wirklich. Und so bin ich zu Port gekommen.
Wenn man so da rangeführt wird.
Ich habe es natürlich dann auch wieder vergessen, in Anführungsstrichen, und habe mich dann natürlich vorgearbeitet. Und bei Portwein ist so, man muss sich einmal durch die Breite durchsaufen, nicht in der Menge durchsaufen, sondern einmal durch die Breite. Das geht aber ganz einfach. Und das hat sich über die Jahre hinweg so entwickelt. Und ich habe wirklich sehr, sehr viele Menschen schon auf legale Art und Weise von Portwein abhängig gemacht. Ich mache auch Portwein-Seminare. Ich gebe Portwein-Kurse. Und demnächst wird es auch online Kurse geben, Portwein-Kurse geben. Das gehört zu meinen Aufgaben, die ab Ende 22, Anfang 23 dann starten.
Oh, du bist aber schon ziemlich getaktet.
Dass ich mich, das hat eben auch was mit der Jahreszeit zu tun. Ende September gehe ich Portwein stampfen wieder im Dorotal. Da muss ich mindestens einmal im Jahr hin. Das ist so Weltnaturerbe. Das ist eine Landschaft, das zum Niederknien ist das.
Und nimmst du da deine Seminarteilnehmer auch mit?
Das könnte sein, dass ich das jetzt das erste Mal mache.
Ah ja.
Also ich wollte kein Reisebüro eröffnen, aber es gibt schon Mittel und Möglichkeiten, dass man denen die Anhaltspunkte gibt, wo sie sich einzufinden haben. Und von dort aus werden sie begleitet und den Rückweg müssen sie alleine antreten. Und also man findet den Mittelweg.
Mhm.
Aber es gibt ja auch die das nicht machen können. Und für die gibt es dann eben auf Sylt in Kaitum oder in dem neuen Pop-Up-Store, was bald geben wird, ein kleines Portwein-Seminar. Aber da hätte ich wirklich auch Bock drauf. Aha. Da hätte ich wirklich auch Bock drauf, online Portwein-Seminare zu machen, weil das ein sehr genüssliches Vergnügen.
Ja, Pop-Up-Store. Kann man nicht einfach so sagen und dann nicht weiterreden drüber.
Ja, ich sag jetzt mal so, es gibt schon eine Räumlichkeit. Heute Morgen habe ich mit dem Maler noch telefoniert und eine WhatsApp geschrieben.
Und dann ist aber schon konkret.
Der Maler ist durch, die Dielen sind auch schon geliefert, der Boden kann jetzt gelegt werden. Es gibt ein kleines, zauberhaftes Objekt, gar nicht weit vom Genussshop weg. Das habe ich mir für die nächsten 10 Jahre unter den Nagel gerissen und werde aber erst im Herbst eröffnen. Und es gibt... ich sage es mal so, wie heißt die offizielle Bezeichnung? Heißt Haushaltswaren- und Getränkehandel. Es gibt da also über Monate hinweg, wird Hering Berlin mal 1-2 Monate da sein. Mit Stephanie Hering bin ich ja auch halb verheiratet und ich liebe das Porzellan über alles. Dann Robbe und Berkin, das ist ein ganz starker Partner, die werden mal für 2 Monate zu Gast auf Sylt in meinem Pop-Up-Store sein.
Ah, okay.
Und dann wird mal 3 Monate lang, werde ich ein Port-Up-Store da draus machen.
Ein Port-Up-Store.
Ja, genau. Und da gibt es noch viele andere Dinge auch. Aber das wird etwas...
Es ist gefährlich, wenn du zu viel Zeit hast. Ne? Du hast ja zu viele Ideen.
Nein, das sind Dinge, die ich jetzt einfach gerne komprimieren möchte. Und mein Ziel ist es, möglichst viele Menschen zugänglich zu machen. Also ich kann ja gar nicht den ganzen Tag mich mit den Dingen umgeben und wälzen, sondern ich möchte unbedingt, dass die Dinge greifbar sind, dass sie anfassbar sind, dass sie genießbar sind. Das ist mein...
Was ist denn die beste Informationsquelle, wenn ich jetzt wissen will, was passiert alles bei Johannes King? Gibt es ein Newsletter, den ich abonnieren kann?
Ja, es gibt ein Newsletter, das ist ganz wichtig, über einen Online-Shop natürlich oder über einen Genussshop in Kaitum. Und da muss man jetzt so ein bisschen auch sehen, der Genussshop in Kaitum, das ist ja, was ist das eigentlich? Feinkostgeschäft ist das nicht. Das ist so ein wir sagen einfach Genussshop dazu. Mhm. Und die Produkte, die da drin stehen, sind Kings Lieblingsprodukte. Das kann das Rapsöl von Nordstrand sein, das kann die Polenta aus dem Tessin sein, das kann das Fruchtgelee von Hedia aus Paris sein, Armagnac, Portwein, Lieblingsweine natürlich auch, ganz, ganz, ganz vieles. Dann gibt es Kleinigkeiten zu essen und trinken, das artet manchmal ein bisschen aus, also es bleibt da nicht bei klein. Es gibt eine unverschämt gute Weinkarte mit fast 500 Positionen und der Niklas Ertl, das ist ein ganz junger Kerl. Und der war vor meinem Söringhof, ist nach Österreich, nach Wien gegangen, ist leider Corona-bedingt dort gestrandet, den habe ich sofort wieder zurückgepfiffen und habe dem ganz, ganz viele Freiheiten auch gegeben, ganz viel Vertrauen.
Ja.
Und der setzt es wirklich auch ein und das ist ein Pfiffikus vom Allerfeinsten und ich lasse den einfach auch machen.
Habe ich auch lange nicht mehr gehört, Pfiffikus.
Nee, super. Das ist ein Pfiffikus.
Ich kann mir vorstellen.
Im Schwäbischen würde man sagen Käpsele.
Käpsele, habe ich auch noch nie
gehört. Das ist die höchste schwäbische Auszeichnung, die es gibt. Ja, der Käpsele. Das ist ein ganz, ganz feiner Kerl und deswegen Genussshop, das ist so von bis.
Ja. Ne?
Und Felix und Fabian in der Küche, das sind inzwischen 14 Mitarbeiter, die da sind.
Ja, Wahnsinn.
Und ich strecke meine Nase natürlich auch immer wieder rein, aber meine Intention ist nicht, da drin zu stehen und 5 Tage oder 6 Tage die Woche da drin zu verbringen, sondern ich möchte meinen Mitarbeitern den Rücken stärken, dass die einen geilen Job machen können. Mhm. Und ich sag mal, die sind das Herz, ich bin der Motor. Mhm. Ich treibe von hinten an und unterstütze und mache und tue und die sind nach vorne.
Und auch die haben ja den Mentor des Jahres.
Ja, logisch, natürlich, natürlich. Und dann gibt es den Online-Shop und da wollte ich gerade nochmal drauf kommen. Online-Shop ist etwas breit gefächter. Da können wir nicht alle Dinge machen, die wir im Genussshop machen. Von der Haltbarkeit geht es nicht, vom Transport her geht es nicht, vom Lebensmittelgesetz her geht das nicht. Sobald man etwas online vertreibt, sobald man etwas im Handel quasi verkauft, unterliegt man ja ganz anderen Dingen.
Klar.
Auch da stecke ich jetzt ein bisschen mehr Zeit rein. Ich möchte gerne etwas mehr Zeit da investieren, dass wir auch da etwas punktuierter werden, dass wir uns da auch auf eine gute Art und Weise weiterentwickeln. Und dann gibt es, wie gesagt, den Pop-Up-Store dann demnächst. Dann gibt es eine ganz große Portwein-Aria auch. Dann Madeira. Ich liebe auch Madeira. Das ist, ich sage immer, wer Portwein verstanden hat, darf anfangen, Madeira zu probieren.
Ist es so, rum die Kette muss man gehen? Ja? Vorher Madeira geht nicht.
Geht auch, aber ich mache es andersrum.
Weg ist der bessere und der geproofte.
Ja? Ich sage, wer Portwein mal verstanden hat, obwohl es völlig unterschiedliche Produkte sind, trotzdem einige Ähnlichkeiten haben sie natürlich, der darf sich dann mal in die Welt der Madeiras eintrinken. Jetzt muss man auch sagen, Madeira ist deutlich teurer als Portwein. Jetzt haben wir Madeira, werden 2-3 Millionen Flaschen produziert, Porto 40 Millionen Flaschen.
Okay.
Oder 25 Millionen, aber ein Zehntel davon. Madeira ist einfach viel kleiner. Und wer da jemals war, man muss mal nach Madeira fahren, wirklich, um Madeira zu probieren. Auch die Landschaft, diese Terrassen, diese Steilküsten, das ist irre.
Das ist Wahnsinn.
Also, da ist
eine ganz tolle Insel auch.
Ja.
Aber du kommst wieder dahin, dass du sagst, also man muss es auch wirklich vor Ort konsumieren. Ja, nicht? Also, das ist dann immer noch was anderes. Hast du denn eigentlich noch Zeit, in die Salzwiesen zu gehen? Das war ja immer so was, was ich immer so verfolgt habe, was ich immer so toll fand. Und, ich habe es mir immer so vorgestellt, nun bin ich eher an der Ostsee als an der Nordsee. Ja. Und da findest du nicht so viel. Und ich stehe dann aber, wenn da mal was wächst, dann denke ich, jetzt müsste man so einen Johannes King dabei haben, der einem sagt, ob man das futtern kann oder nicht.
Also essen kann man grundsätzlich alles einmal. Na, mein Vater hat immer gesagt, einmal kannst du alles essen. Und Pilze ist zum Beispiel was, gehe ich nicht dran. Also ich war auch schon ein paar Mal im Wald, aber ich bin irgendwie pilzresistent.
Ja.
Also man sagt mir, da ist ein Steinpilz, wo denn? Ja, da. Das sage ich, ich sehe nur Laub, aber keine Pilze. Also, aber das hat was damit zu tun, da bin ich nie rangeführt worden. Das hat mir nie jemand gezeigt.
Ja.
Aber Salzwiesenkräuter, da habe ich eine sehr, sehr gute Lehrmeisterin, Maria Schierz, und die ist mit uns wirklich mit dem Nagelscherchen durch die Wiesen gerobbt und hat uns das abgepflückt, gezeigt, gemacht, getan, und jetzt geht's bald los. Das Wasser braucht 10 Grad, also das Meerwasser braucht 10 Grad, und damit die Kräuter und Pflanzen anfangen zu wachsen. Also wir haben mehr Licht jetzt natürlich, mehr Wärme, und die Wärme kommt natürlich auch mit dem Wasser. Und die stehen ja irgendwo im Flutbereich, also nicht direkt im Wasser, aber im Flutzaumbereich.
Ja.
Und da freue ich mich riesig drauf. Ich mache auch Kräuterexkursionen. Es gibt Gartenführungen, Wiesenführungen und Salzwiesenführungen
auch. Machst du dies Jahr auch aktiv?
Ja, Jan Philipp macht den größeren Teil. Ich mache nur ein paar kleinere. Und
da muss ich mich auf jeden Fall dieses Jahr mal anmelden. Da will
das
ich
ist,
mal
dabei das ist, sein. Und das ist so schön. Da geht mir wirklich das Herz auf, wenn ich morgens dann da im Garten stehen kann, in der Wiese oder in der Salzwiese stehen kann. Und ich mache das auch gerne ein bisschen früher. Gerne schon 7:30 anfangen.
Ja, ja.
Wenn noch ein bisschen Morgentau drauf ist oder sowas, dass um 10:30, dass man damit durch ist, weil dann hängen die schon fast die Blüten wieder runter.
Und probiert ihr dann auch alles schon vor
natürlich,
Ort und dann wird es dann mitgenommen und dann verarbeitet.
Ja. Und meistens wird im Garten dann noch gleich ein kleiner Salat, das bereiten die in der Küche dann vor mit Gemüse, und jeder steckt dann seine Kräuter noch rein. Dann machen wir noch eine Vinaigrette im Garten, nimmt man einfach einen Kohlrabi raspeln auf der feinen Reibe, er quetscht das Feingeraspelte aus, hast du Kohlrabisaft. Kohlrabisaft ist die Basis für die Salat-Vinaigrette. Da machst du ein bisschen Öl und Essig, Prise Salz, Pfeffer
dazu. Was
für
ein Öl?
Und da hast du
Rapsöl oder was?
Ich bin ein Freund davon, Öl zu mischen.
Ah.
Ein bisschen Rapsöl mit ein bisschen Sonnenblumenöl und ein bisschen Traubenkernöl. Oder dann eben nur Olivenöl. Aber jetzt so bei einer Gartenkräutermischung oder so, ich mag gerne diese Mischung. Rapsöl wäre mir zu viel, Sonnenblumenöl wäre mir zu wenig.
Okay.
Ja. Und Traubenkernöl, ja, was sagen wir mit dem Traubenkernöl?
Das passt immer gut dazu. Und gehst du auch ein bisschen weiter rein? Gehst du auch auf Algen?
Nee, weiter rein. Also Algen, wir haben ja nur diesen quasi Meersalat.
Ja.
Und der Tang dann oder sowas, das ernten wir nicht weg. Die kleinen Spitzen jetzt im Frühjahr, die kann man abmachen, kann man auch so roh essen. Aber Algen, wir haben sonst mit Algen, es gibt die Braunalge, die Rotalge ist giftig, also die wollen wir sowieso nicht haben. Die gibt es aber auch ab und zu. Und mit der Braunalge haben wir nichts am Hut. Also das, was man sich sonst als Algen eigentlich wünscht, kommt zu 80% aus Kulturen oder wenn man in Galizien wohnt.
Ja,
da an der Küste. Ja, oder England zum Beispiel, Schottland, ne, wo der Golfstrom vorbeigeht.
Ja, da hast du
eine ganze Menge.
Ganz andere
Wasserkultur,
würde ich sagen.
Wir haben dann eben Queller, also dieses Salicorn oder Passbier, wie es in Frankreich dann eben heißt. Davon haben wir sehr, sehr viel. Und dann haben wir Dreizack, Soden, Strandwegerich, Strandwermut, Strand Portulac. Und genau, 7 Sorten insgesamt haben wir.
Bist du ein Austernfreund?
Ja.
Ja?
Inzwischen ja.
Ja?
Früher nicht so.
Und gibt es ja auch vor Sylt.
Austern. Ja, also die Sylter Royal ist, ich sag mal, die einzige deutsche Auster, die gefarmt wird. Und da kann man natürlich auch Wilde sammeln, die kann man ja nicht im Netz halten. Die verflüchtigen sich ja auch dann und werden dann wild fortgepflanzt. Und die kann man auch sammeln. Und ich sammle auch immer wieder ein paar und habe auch ein Netz, wo ich die dann horte so ein bisschen. Guck mir die auch mal 1-2 Jahre an.
Ja. Wie isst du die Auster am liebsten denn?
Roh ohne Zitrone ist erstmal so das Allerliebste. Dann mag ich sehr gern mit Apfel, Gurke und Ingwer. also wirklich Apfel ganz, ganz dünn in feine Streifchen geschnitten.
Ja.
Und dann geraspelten Ingwer, ausgequetscht, nur den Saft. Und Salat, Gurke auch in kleine Stücke geschnitten und das so vermengt. Und das drauf, die Schärfe vom Ingwer,
ja,
die Salzigkeit von der Auster und von der Gurke und vom Apfel so ein bisschen diese Säure und das Gurkige.
Muss ich mal probieren.
Ist easy zu machen, ja, einfach zu machen, weil wenn ihr jetzt anfangt, gebackene Auster auf Champagnerkraut, dann ja, da bist du rammdösig.
Ja, aber das klingt aber auch wirklich so wirklich erfrischend.
Ja.
Gibt's irgendwas, was du nicht zubereitest? Oder wo du sagst, das kommt mir nicht in die Küche, würde ich auch nicht zubereiten?
Lollo Rosso?
Ja?
Bei uns ist Lollo Rosso freie Zone.
Okay.
Jawohl.
Braucht man nicht. Überflüssig, sagst du.
Das Eichblattsalat und Lollo Rosso-Salat, das ist wirklich, kommt mir nicht in die Küche.
Ja.
Ja. Früher haben wir auch BFZ gehabt, Brokkoli-freie Zone, das haben wir aber geändert.
Ja, den Brokkoli nicht? Da gibt es ja eine ganze Reihe von Kollegen.
Nee, inzwischen liebe ich Brokkoli. Nee, aber es gibt so. Also wenn es wirklich etwas ist, dann muss ich sagen, was kein Mensch braucht, ist Lollo Rosso.
Ja? Das habe ich aber auch schon mal
gehört. Aber braucht einfach kein Mensch. Das hat mit Salat nichts zu tun. Ja.
Nun sagt man von dir, du hast die kulinarische Landschaft auf Sylt nachhaltig geprägt.
Mhm. Mann. Jörg Müller hat das gemacht.
Ja, ja, aber
auch.
Aber es gibt so ein paar, die man nicht wegdenken kann von der Insel. Mhm. Zu denen gehörst du mit 23 Jahren Zugehörigkeit. Gibt es denn da so einen Austausch auf Sylt, so unter den Kollegen?
Gab es am Anfang viel stärker, das alles wieder so ein bisschen eingeschlafen. Ja. Es gab auch wirklich viele Gemeinsamkeiten mal. Aber man muss ehrlicherweise sagen, jeder hat das sein Päckchen so zu tragen. Und ich glaube, es braucht aber eine neue Generation. Jan Philipp gehört zu der Generation, die das weiter anschippt. Felix Gabel, der im Budasand da auch ist. Mhm. Ja. Das sind Thorsten Möller, dann Alessandro Pape und Co. Das sind so die Motoren, die da jetzt laufen.
Ja.
Und deswegen ziehen wir uns nicht zurück und setzen uns auch schon gar nicht zur Ruhe. Aber Jörg Müller ist ja der Gipfel von diesem Eisberg, der über wirklich 40 Jahre hinweg seine Klassiker auch immer wieder leicht modernisiert, aber Dinge auch genauso macht. Genau deswegen fahren die Leute hin, weil sie sagen, genau da kriege ich das.
Mhm.
Genau da kriege ich noch Kalbsnierchen. Und wenn ich bei Müller Kalbsnierchen esse, dann weiß ich, ich kriege die weltbesten Kalbsnierchen.
Ja.
Ja? Ansonsten macht die keiner. Und ich habe eben das vorangetrieben, dass wir gesagt haben, wir sammeln Schnecken aus dem Watt, wir holen die Muscheln, wir holen die Salzwiesenkräuter, wir haben das Angelboot gehabt, wir haben im Garten angefangen, das haben wir ja schon 2004
haben
wir ja
damit schon angefangen. Das meint man wohl auch damit, wenn man das sagt. Ne,
dass und das hat eben dann wieder einen anderen Schwung damit reingebracht. Mhm. Ja? Nee, da muss man sich auch nicht verstecken, um Gottes Willen.
Ihr habt da ja wirklich das aus der unmittelbaren Umgebung gezogen. Ihr seid ja nur mal aus der Haustür raus.
Ja, aber ich habe immer dazu gesagt, und da lege ich auch immer noch großen Wert drauf, wir haben nie gesagt, dass wir eine total regionale Küche machen. Nee. Mir ist die europäische Esskultur sehr, sehr wichtig. Und da nehme ich einfach mal das Beispiel Trüffel. Und ich liebe Trüffel über alles zur richtigen Jahreszeit.
Mhm.
Und dann üppig und richtig gut. Und dann verzichte ich den Rest vom Jahr gerne drauf und freue mich wieder drauf, wenn es das gibt.
Mhm.
Und das möchte ich meinen Gästen nicht vorenthalten. Das gehört für mich zur europäischen Esskultur. Deswegen brauche ich keinen Papageienfisch aus Neuseeland.
Nee. Und du hast in deinem Buch ja auch, wenn du sagst, das ist auch eine Sammlung der ganzen Gerichte, da hast du natürlich auch Produkte dabei, die man jetzt nicht auf Sylt findet.
Oder
die
ja klar,
nicht
auf Sylt natürlich. Wachsen, ne?
Natürlich. Das ist
vor allem
ja klar.
In den letzten 20 Jahren haben wir uns da auch verändert. Ja.
Ja?
Und am Anfang haben wir auch Gott und die Welt gehabt und von Saint-Pierre angefangen bis über Schießen, fällt mir jetzt gerade nicht so richtig ein. Und aber trotzdem ist es immer ein bisschen enger geworden. Es ist immer ein bisschen enger geworden. Man darf nicht vergessen, das erste Buch ist 2007 erschienen, das zweite 2012 und jetzt das dritte quasi 2022. Das sind wieder 10 Jahre dazwischen.
Mhm.
Und trotzdem habe ich aus dem ersten und zweiten Buch jeweils 20 Lieblingsrezepte mitgenommen. Und wir haben die 29 Rezepte genauso fotografiert, wie die ersten zwei Bücher fotografiert worden sind, damit das ein Fluss bleibt. Und ich glaube, wenn jemand das Buch so durchguckt, kann er nicht erkennen, aus welchem Buch welches Bild ist. Das war auch die Lucia Ellert, das ist eine Wienerin, eine Fotografin, fantastische Persönlichkeit. Die war vorher noch nie auf Sylt.
Ach.
Die hat einen anderen Blick für Sylt gehabt, als viele, die dann so ein Klischee-Sylt einfach auch. Die denken immer, man muss immer ein Rehdach sehen und man muss immer Heidelandschaft sehen. Die hat einen ganz anderen Blick gehabt. Deswegen sind die Bilder auch anders geworden. Und ihre Food-Fotografie, das macht sie auch sehr unprätentiös. Und weil sie das so gemacht hat, konnten wir diesen Faden jetzt genau weiterführen, ohne dass wir jetzt Kompromisse machen mussten und sagen mussten, naja, das müssen wir jetzt halt so machen, damit wir es dem anderen angeglichen haben. Mhm. Überhaupt gar nicht. Und das ist für mich wieder etwas, wo ich sage, ah, da hat etwas Bestand.
Kontinuität.
Es hat etwas Bestand. Mhm. Es gibt auch ein sehr, sehr schönes Buch, nicht nur, weil ich bei ihm gearbeitet habe, Henri Lévy, Monsieur Henri.
Ja.
Der kommt im Buch auch vor, weil der hat mich vom Armagnac abhängig gemacht. Oder? Da gibt es eine schöne Geschichte dazu, die steht da auch drin. Und das Buch, das Maître-Kochbuch, gibt es heute, kann man bei eBay manchmal noch irgendwo kaufen. Ja. Das ist ein Buch, da schwelge ich manchmal drin. Da rieche ich genau, was da auf dem Teller ist. Ich kann es regelrecht schmecken, was da auf dem Teller ist. Und man kann die Dinge heute anders machen.
Mhm.
Aber besser, das wird schwierig.
Du kannst im Kopf schmecken natürlich.
Ja,
klar.
Also das ist, da kommt eins zum anderen dazu und ist manchmal schwierig. Wenn du beim Heilfasten bist und dann von Speck träumst, weißt du, und du kannst das genau schmecken, das ist nicht witzig, ja?
Aber und ich habe noch 7 Tage vor mir. Oh. Wie definierst du Genuss?
Ah, Zeit sich nehmen ist für mich auch Genuss. Also etwas auch bewusst zu essen. Wie soll ich das definieren? Auch sowas, Neugierde gehört für mich zu Genuss dazu, etwas Neues entdecken, es neu zu genießen, eine neue Interpretation davon zu haben. Zeit, Neugierde gehört für mich dazu. Ja, es muss einfach gute Qualität sein, sonst kannst du es nicht genießen. Das ist, also, ich kann es sonst nicht genießen, aber das erübrigt sich ja.
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 Bist du versaut denn? Kannst du
ich glaube, manche würden sagen, ich bin versaut, aber ich bin genau das Gegenteil. Ich glaube, ich bin der harmloseste Restaurantesser, den es überhaupt gibt. Ja, der harmloseste. Und aber ich genieße unglaublich gern. Och, ich freue mich auf Dinge, die da kommen. Und ich weiß schon ganz genau, wenn ich aus Portugal zurückkomme, der Umweg führt über Paris und ich muss einmal im Jahr nach Paris.
Jetzt wollte ich dich gerade fragen, was ist so dein nächstes Restaurant, wo du sagst, ach, da muss ich immer hin oder da muss ich noch mal hin?
Also ich mag sehr gerne Klassiker, wirklich sehr gerne. Häberlin ist in Ilhäusern, das ist für mich in den letzten Jahren wieder richtig, richtig groß geworden. Das beste 2-Sterne-Restaurant der Welt.
Ja.
Leider den dritten verloren. Finde ich nicht gerecht, aber ist egal. Aber da stimmt einfach alles. Da ist die Atmosphäre, der Raum, diese Natürlichkeit der Mitarbeiter, der ganzen Familie, die machen ihren Job aus Leidenschaft. Die repräsentieren eine Landschaft. Dann sitzt man da an der Ill. Und wenn man jetzt da hinkommt, da blüht alles. Im Herbst dann alles in Rot getaucht. Und dann fantastisches Essen dazu. Das ist für mich, das ist mehr als ein Ausflug wert. Und da sage ich, du, egal was es kostet, ja, und die sind da total human noch. Ne? Also die sind da also ganz, ganz, ganz normal. Das ist für mich schon großes Kino. In die Traube Thunbach würde ich sehr, sehr gerne gehen. Jetzt in die neue dann.
Ja.
Absolut, weil der Thorsten Michels auch der hat seinen Weg gefunden.
Ja, ja.
Ich glaube, diesen Abnabelungsprozess von vorher, das ist auch vorbei. Der hat seine neue Linie gefunden, wird mutiger. Zu Clemens Rambichler möchte ich unbedingt gehen, in Sonora. Also wenn jetzt mal in Deutschland so bleibe, gerade so. Das interessiert mich sehr, aber in keinen der Betriebe komme ich demnächst hin, aber ich finde Mittel und Wege. Manchmal bin ich auch schnell. Schnell und unkonventionell.
Ja. Man kann ja dann, ne? Man kennt sich ja auch. Ne?
Manchmal hat man auch Freiheiten,
die man da nutzen muss. Man hat ja auch so ein paar Vorteile.
Ja.
So, und jetzt möchte ich nochmal von dir wissen, wie schmeckt, so in ein paar Worten, wie schmeckt Sylt?
Oh, Sylt schmeckt immer salzig ein bisschen.
Ja.
Dann schmeckt Sylt immer besser mit einem Schluck Champagner. Also man sagt ja immer die Champagnerluft, aber es ist einfach so, auf Sylt schmeckt der Champagner irgendwie besser. Natürlich hat das mit der Lebensart was zu tun, natürlich hat das was damit zu tun. Die Leute haben Urlaub, die haben Freizeit, die wollen das genießen. Das Wasser ist Gott sei Dank oft zu kalt, dass die Leute alle im Wasser rumlümmeln. Deswegen in der Gastronomie sind wir da nicht traurig drüber. Und, aber wie schmeckt Sylt? Meerig, jodig, salzig. Ja, und immer mit ein bisschen Kohlensäure.
Immer mit ein bisschen Kohlensäure. Das ist schön.
Ja, so würde ich es auf den Punkt bringen.
Wie ist das für dich, wenn du jetzt zurückkommst? nachher dann...
Heute Abend.
Ja. Ist das dann nach Hause kommen? Ist das Heimat? Eine Heimat ist was anderes für dich, oder?
Heimat bleibt für mich Schwarzwald. Ja. Heimat ist für mich, das ist eine ganz tiefe innere Verbundenheit.
Ja.
Und Sylt wird nie meine Heimat, aber Sylt ist ein wunderbarer Lebensabschnitt, an dem ich sehr, sehr gerne bin. Und ich kann mir noch wirklich vorstellen, noch lange Zeit auch dort zu sein. Sylt ist für mich wirklich eine unglaublich schöne Insel, ein unglaublich schöner Ort. Ich liebe Wind. Ich mag es nicht so wahnsinnig warm.
Mhm.
Mir kommt da ganz viel entgegen. Es ist überschaubar, es ist genussvoll. Schnell hin, schnell weg. Das gehört jetzt auf die Negativseite so ein bisschen. Wobei auch da, man muss sich nicht beschweren. Wir können von Sylt aus nach München fliegen, wir können nach Zürich fliegen zur richtigen Jahreszeit. Und also man hat auch Möglichkeiten, dass man mal schnell weg, schnell wieder zurückkommt.
Ja, immer seine Vor-
alles,
und Nachteile.
Alles gut. Dann, ja? Aber Sylt ist sehr, sehr lebenswert.
Das ist auch ein schönes Schlusswort, nicht, würde ich sagen. Also besucht Johannes King in einem seiner vielen Projekte im Genussshop, im Pop-Up-Store oder dann den Port-Up-Store.
Ja. Den gibt es erst ab Herbst.
Ab Herbst bei einem der Seminare oder ihr findet ihn.
Genau.
Auf jeden Fall.
Genau.
Ganz herzlichen Dank für dieses genussvolle Gespräch, mein Lieber.
Dankeschön.
Und das Spaß gemacht. Austern, ne, und Apfel, Gurke,
Ingwer. Aber Ingwer nicht draufgerieben, sondern Saft ausgebreitet. Nimmst du einfach so ein Zebertuch, reibst ein bisschen drauf und dann drückst du das
so
auf.
Ich hätte es jetzt so über so eine Microplane gerieben. So
ja, es ist trotzdem, da hast du Stücke drin.
Ja.
Das ist nicht gut.
So.
Weil ich da hinten gerade so eine Zebra-Rolle sehe.
Ja.
Wir machen das auch, Microplane auf die Zebra-Rolle drauf und dann ausquetschen.
Ja.
Nur den Saft. Und Gurke schneidest du einfach, solche Gurkenstücke geschält, dünne Scheiben.
Ja.
Und dann schneidest du so ein bisschen schräg.
Also ungefähr 5-6 Zentimeter lang.
Nee, dann schneidest du so ein bisschen schräg, dass die maximal so lang sind.
Ah.
Und Apfel auch. Und das darf ruhig ein säurestarker. Das kann auch mal ein Granny sein.
Ja.
Ja. Und den auch so kleine Stifte. Und das untereinander vermengen und dann diesen Ingwersaft drauf. Fertig.
Ja, guck mal, habt ihr noch ein kleines Rezept bekommen. Herzlichen Dank, mein Lieber.
Jawohl. Danke.
Der King kocht.
Ja. Tschüss.
Tschüss. Wieso sage ich immer, der King kocht? Das heißt, King kocht.
So. Tschüss. Ciao.
So, und das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Podcast von Der Hamburger. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind und sagen bis dahin Tschüss.